Wir setzen heute unsere Predigtreihe zum ersten Petrusbrief weiter fort und sind jetzt beim Kapitel 3 angekommen. Und Kapitel 3 setzt noch genauso fort wie auch die letzte Hälfte von Kapitel 2, dass wir Zeugen der Ehre Gottes sein sollen. Die Gnade, die wir von Gott erfahren haben, die soll ja aus uns herausleuchten und auf alle anderen Menschen um uns herum leuchten. Das heißt, wir als Zeugen Gottes, die wir seine Gnade, die er an uns erwiesen hat, bezeugen können, das ist die Hoffnung, die in uns ist. Wenn wir das bezeugen können, dann sind wir quasi Taschenlampen in Gottes Hand. Dann sind wir solche Menschen, die durch ihren Wandel, durch ihr Handeln, durch ihr Reden, durch ihre Entscheidungen auf Gottes Herrlichkeit, auf Gottes Tugenden hinweisen und so von seiner Ehre zeugen. Und wir haben letztes Mal in Kapitel 2 darüber gelesen und auch darüber gesprochen, wie dieses Zeugnis aussehen soll in der Welt, im Staat, und auf dem Arbeitsplatz. Und heute geht es darum, wie wir von Gottes Ehre vermehren in der Familie, als Mann, als Frau und auch als Gläubige untereinander. Und da haben wir diesen Abschnitt von 1. Petrus Kapitel 3 und wir nehmen heute die ersten 12 Verse. So lest alle gerne in eurer Bibel mit. Ich nehme die NGÜ-Übersetzung zum Vorlesen. Nun zu euch Frauen. Ordnet euch euren Männern unter. Tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden sie gerade durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Wenn sie sehen, dass euer Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird und seine Heiligkeit widerspiegelt. Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das alles sind nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches. Und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Auch die Frauen aus früherer Zeit, die ein geheiligtes Leben führten und ihre Hoffnung auf Gott setzten, schmückten sich auf diese Weise. Und dazu gehörte für sie, dass sie sich ihren Männern unterordneten. Sarah zum Beispiel nannte Abraham ihren Mann Herr und brachte damit ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihm zu gehorchen. Ihr erweist euch als Sarahs Töchter, wenn ihr tut, was gut und richtig ist und euch durch keinerlei Drohung Angst machen lasst. Entsprechend gilt auch für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat euch Gott berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen, und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen sie oder gegen ihn. Ich werde heute nicht alle Einzelheiten aus diesem Text im kompletten Umfang betrachten können, aber ich möchte einen Aspekt hervorheben, der sich hier durchzieht, genauso wie auch im letzten Abschnitt. Und das ist der Punkt, der, wenn er in unserem Leben ist, Gott eine ganz, ganz große Ehre macht. Denn Gott kommt dann zu Ehren, wenn unsere andere Menschen sehen, wie wir auf Gott hoffen und ihm vertrauen. Wenn andere Menschen sehen, wie wir uns Gott unterordnen. Dieses Thema der Unterordnung oder die Unterordnung, das Vertrauen auf Gott, das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes zu ihrem Verlobten Jesus Christus. Ja, wir haben 1. Petrus 1 in Vers 2 geschrieben, dass wir auserwählt sind zum Gehorsam, oder in Vers 14, dass wir als gehorsame Kinder heilig sein sollen. Und Gehorsam ist etwas, was aus der Unterordnung heraus entspringt. Dass wir ihn akzeptieren und respektieren und in unserem Leben als den Maßstab ansehen. Wir ordnen uns seinem Willen unter. Wir handeln nach Jesu Sinn, haben wir gerade gesungen. Und ich hoffe, so meinen wir das auch. Ja, nicht, dass wir nach eigenem Sinn handeln. Aber wir leben in einer Zeit, in der dieses Prinzip der Unterordnung überall in Frage gestellt wird. Am Arbeitsplatz, in der Familie, gegenseitig in der Gesellschaft. Und wir werden überall entgegen dem göttlichen Willen beeinflusst und sind folglich daher auch geneigt, uns selbst in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht nicht mit allen Dingen dieser Welt, vielleicht aber in unserem Leben mit sogenannten geistlichen Dingen. Sich selbst in den Vordergrund zu stellen, ist das Gegenteil von sich unterordnen. Und die Bibel warnt uns davor. In Römer 12, in den Versen 2 bis 3, da heißt es: Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch mit eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, das ist das, was wir heute täglich suchen. Was ist Gottes Wille? Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Auch wenn ich weiß, dass ich etwas weiß, darf ich mich nicht aufspielen. In 1. Johannes 2, Vers 16 und 17, da heißt es: Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. Also sich Gott unterordnen, ist etwas, was Ewigkeitswert hat. Das sollte auch unser hohes Ziel sein, dass wir Gott immer über uns stellen. Die Welt, sie zielt auf die Stärkung des Selbstbewusstseins ab. Du musst was sein. Ja, bei jeder Bewerbung, die wir schreiben, merken wir das, wie wir uns da verbiegen müssen und uns ganz toll machen müssen. Das passt irgendwie nicht so richtig. Gott möchte, dass wir als seine Kinder das Prinzip der Unterordnung bewusst leben. Nicht der Form nach. Weil es so ist, muss ich es halt machen. Weil es halt in der Bibel steht, naja, ich bin halt Christ und die Bibel ist halt irgendwie mein Leitfaden. Naja, tut mir leid, irgendwie mag ich es nicht, aber da muss ich es halt machen. Naja, so widerwillig. Nicht so. Sondern indem wir das von Herzen leben, werden wir eine Taschenlampe, die auf Gott leuchtet. Nur wenn wir das authentisch leben, wirklich von innen heraus, werden wir auch auf Gott hinleuchten. Ja, wir kennen ja dieses Prinzip des Gutes tun. Man tut Gutes, damit die Menschen den Vater im Himmel preisen. Aber das ist nur dann der Fall, wenn du nicht gezwungen Gutes tust. Ja, wenn du da die gleichen Tätigkeiten ausübst beim Gutes tun und dabei mürrisch und unzufrieden bist und keine Minute auslässt zu sagen, oh, ich muss es tun und oh, schon wieder, der hat das gesagt und wenn ich das nicht tue, dann stehe ich blöd da und ah, Mann, dann hat das so schlechte Konsequenzen und dies und das. Wenn du das so mit dir schleppst und so ein Bild von dir verbreitest beim Gutes tun angeblich, ne, dann weist das niemals auf Gott hin. Das ist nur, wenn du das von Herzen machst. Und so ist das auch hier mit dem Prinzip der Unterordnung. Wenn du dich gezwungen unterordnest, wenn du Gottes Herrschaft als eine tyrannische Diktatur erlebst, dann wirst du nie zu Gottes Ehre leben können. Das funktioniert nicht. Diese Unterordnung, die Gott von dir will, ist ein Vertrauen, ein Hoffnung setzen auf ihn. Sein Sinn, sein Wille ist für mich ein und alles in meinem Leben. Und es ist das einzige Richtige, es ist der Maßstab. Und ich liege dann richtig, wenn ich so denke, wie er liegt. Und ich bin immer bereit, meinen Maßstab überprüfen zu lassen anhand seines Maßstabs. Ich unterordne mich immer und überall, weil ich mein Vertrauen auf ihn setze. Er ist richtig. Er ist meine Hoffnung. Auf ihn setze ich meine Hoffnung. Diese Art von Unterordnung, das bringt Gott Ehre. Und um diese Unterordnung geht es auch in diesem Kapitel. Etwas, was von innen heraus kommt, aus innerster Überzeugung. Und das geht nur, wenn wir in einer aktiven Beziehung zu Christus leben und das üben. Ihr kennt ja dieses Sprichwort, Übung macht den Meister, wenn der Meister Übung macht, wenn er übt. Ein Zitat von einem Pianist. Wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich das. Wenn ich 3 Tage nicht übe, merken es meine Freunde. Wenn ich eine Woche lang nicht übe, merkt es mein Publikum. Unser Leben ist wie ein Rund-um-die-Uhr-Live-Konzert. Und unsere Umgebung merkt das, wenn wir uns nicht mehr in der vertrauensvollen Hingabe zu Gott, also in der Unterordnung zu Gott, üben. Das wird festgestellt. Zuerst vielleicht der eigene Ehepartner, die Kinder, die Gemeinde, die ganze Umwelt. Paulus sagt, ihr seid ja ein offener Brief, von jedermann zu lesen. Also präsentiert wird immer das, was wir in unserer persönlichen Beziehung zu Gott im Verborgenen, ja, da wo die Welt nicht hingucken kann, sagt Petrus hier, das, was wir dort üben, das, was wir dort lernen. Und wenn wir unseren Familien und untereinander diese Unterordnung leben wollen, dann muss das vorher in unserem Priesterdienst vor Gott, also in unserem Kämmerlein, in unserer persönlichen Beziehung zu Gott, in unserer persönlichen Einstellung vor Gott intensiv gelernt werden. Und diese Unterordnung, das ist die, die Petrus hier anspricht, in Bezug auf Frau, Mann und untereinander. So wie die Hausknechte ihren Herren untertan sein sollen. Gleicherweise, Vers 1, Kapitel 3, Vers 1, gleicherweise auch die Frauen ihren Männern. Vers 7, gleichermaßen sollen auch die Männer einsichtig sein. Vers 8, endlich, aber seid alle gleichgesinnt. Petrus greift hier jetzt die eheliche Beziehung zwischen Mann und Frau auf. Ja, Paulus tut das in Epheser Kapitel 5 und 6 und in Kolosser Kapitel 3 und 4. Und Petrus greift das hier in Kapitel 3 auf. Und kombiniert mit dem, was Paulus sagt im Kolosserbrief und im Epheserbrief, wissen wir, dass die Ehe geschaffen wurde zum Zeugnis der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Die Ehe soll wie eine Kopie sein von der Beziehung, die Christus und seine Gemeinde hat, seine Brautgemeinde, die er dann bei der himmlischen Hochzeit, bei der Hochzeit des Lammes zur Frau nehmen wird. Und in den Texten hier über die Ehe, dann geht es immer zuerst um die Haltung, wie eine Frau sie zu ihrem Mann hat. Und die Frau, sie darf ihre Beziehung, die Frau darf die Beziehung, die die Brautgemeinde zu Christus hat, widerspiegeln. Sie hat diese ehrenvolle Aufgabe, diesen Teil wie in einem Spiegel darzustellen. So wie Christus möchte, dass sich seine Braut, also wir als Begnadigte, ihm ganz vertraut, ohne Zweifel und Hader, so soll es eine wiedergeborene Ehefrau auch gegenüber ihrem Ehemann tun. Wir haben hier gelesen von Sarah, der Frau Abrahams. Sie nannte ihn sogar Herr. Und das nicht der Form halber, sondern das war ihre Haltung ihm gegenüber. Ihr Vertrauen gegenüber ihrem Ehemann war so groß. Wir lesen, dass sie sich keine Furcht hat einjagen lassen, sondern Gutes tat. Und das sollt ihr Frauen widerspiegeln. Psalm 112, Vers 6, 6b und 7. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Dieser Vers spricht von den Menschen, die Gott vertrauen, die sich Gott unterordnen. Dieser Vers spricht von der Hingabe an Gott, ohne Angst, ohne Furcht. Und das darf eine Ehefrau ihrem Ehemann gegenüber spiegeln. Unterordnung durch volles Vertrauen. Sie fürchtet sich vor einer Unglücksbotschaft nicht. Sie vertraut ihm. So hat es Sarah gemacht. Sie hat ihrem Mann vertraut. Also ich kann mir vorstellen, liebe Frauen, wenn ihr weit über 80 seid und ihr kriegt die Mitteilung von eurem Arzt, ihr seid schwanger, das würde ein Schrecken sein. Aber Sarah hat das akzeptiert, hat das hingenommen, so wie Gott es geführt hat. Und im hohen Alter ist sie schwanger geworden und hat sich ihrem Mann anvertraut. Und Gott hat gesegnet. Also die Unterordnung gegenüber dem Ehemann ist kein Zwang, sondern eine Vertrauenssache, die Hoffnung auf Gott widerspiegelt. Und aus diesem Vertrauen heraus war die Sarah dem Abraham gehorsam. Ja, denken wir zum Beispiel auch an die neuen, unbekannten Wege, die Abraham gegangen ist. Ich kann mir das vorstellen, dass es der Verwandtschaft von Sarah nicht unbedingt geschmeckt hat, da jetzt irgendwo hinzuziehen nach nirgendwo. Wussten ja noch nicht mal, wo sie hingehen. Aber Sarah vertraute ihrem Ehemann. Und hier, wenn wir uns Vers 1 anschauen, die Frauen, die sich ihren Männern unterordnen, es geht hier um das Zeugnis gegenüber dem Ehemann, der sich weigert, Gottes Wort anzuerkennen. Wahrscheinlich hat die Frau, die Petrus hier als Beispiel nimmt, mit ihrem Mann schon mehrfach über Gott gesprochen, aber er nimmt das nicht an. Er weigert sich, Gottes Wort zu glauben. Und für diesen Mann, also für ihren Mann, soll sie aber ein lebendiges Zeugnis sein. Sie darf nicht aufgeben, nur weil der Mann sich weigert zu glauben. Und sie soll verstehen, dass dort, wo keine Worte mehr helfen, dass dort insbesondere ihr Lebenswandel, ihren praktischen Umgang mit Gott und mit dem Mann ein ganz, ganz helles und starkes Zeugnis ist. Und für dieses wortlose Zeugnis über die Gnade Gottes, da sagt Petrus, da sind die äußeren Dinge nicht hilfreich. Ja, wenn eine Frau sich für ihren Mann schmückt, wenn sie die Haare schön macht, wenn sie kostbare Kleider anzieht, dann kann es höchstens die menschliche, körperliche Anziehung des Mannes wecken, aber nicht sein Herz. Das ist dafür nicht geeignet. Dafür ist viel mehr und erst recht nur das eine geeignet, nämlich wie diese Frau sich gegenüber Gott positioniert. In voller Unterordnung. Der verborgene Mensch, der alltägliche Wandel, der ist Träger dieser Botschaft. Das, was du in deinem Kämmerlein, in deinem Priesterdienst vor Gott übst, das kommt im Alltag dann in den Handlungen zum Vorschein. Und das spricht Petrus hier an. In Vers 4 zum Beispiel. Ja, wie die Frau agiert. Mit Keuschheit. Oder die andere Übersetzung übersetzt den in Furcht keuschen Wandel mit Ehrfurcht, mit Heiligkeit. Ein Leben, das von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt wird, das seine Heiligkeit widerspiegelt. Oder dann in ihrer Reaktion, dass sie sanftmütig ist, dass sie einen stillen Geist hat. Nicht das Äußere gewinnt den Mann für Christus, sondern das Innere. Damit ist sie ein lebendiges Zeugnis für ihren Mann, weil sie von innen heraus die Unterordnung lebt. Und das leuchtet auf Gott hin. Das gibt Gott Ehre. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, dass man äußerlich bestimmte Formen als Christ präsentiert, zeigt Petrus hier, dass es stattdessen um etwas anderes geht, nämlich um die gelebte Beziehung zu Gott. Und das wird dann auch im alltäglichen Leben sichtbar. Ja, in Vers 5 und 6 lesen wir, Sarah setzte ihr Vertrauen auf Gott und gehorchte Abraham. Die Kombination ist hier wichtig. Wisst ihr, besonders schwierig wird das, wenn ein Mann beispielsweise seiner Frau intellektuell unterlegen ist. Aber auch da ist das bei den Frauen ganz besonders hilfreich, dieses Prinzip dennoch zu leben. Weil dieses Prinzip der Unterordnung Gott Ehre gibt und den Mann für Christus gewinnt. Und diese Frauen sollen dabei keine Furcht haben. Gott hat alles im Griff. Auch dann, wenn der fleischliche Mann falsche Entscheidungen trifft. Es ist ihre Aufgabe, ihn ohne Worte durch ihren gottesfürchtigen Wandel zu gewinnen. Sie erkennt ihren Mann als Wortführer an, als denjenigen, der die Entscheidung trifft. Es ist die Unterordnung unter Gott, was beeindruckt. Das, was wirklich bleibenden Eindruck schafft bei dem Mann. Ein Leben von der Ehrfurcht vor Gott bestimmt. Ein Leben, das Gottes Heiligkeit widerspiegelt. Ein sich unter Gottes Führung stellen. In jeder Situation dankbar oder wie eine Übersetzung sagt, freundlich und ausgeglichen zu sein. Oder ein sanfter, stiller Geist, sagt die andere Übersetzung. Und daraus dann diese Unterordnung. Ein volles Vertrauen auf den Mann. Ich komme nochmal an den Anfang zurück. Ihr Frauen dürft die Beziehung, die die Gemeinde zu Christus hat, widerspiegeln. So wie die Gemeinde volles Vertrauen hat auf Christus. Das dürft ihr im Alltag, im Leben mit eurem Ehemann widerspiegeln. Und es wäre sehr schön, wenn es im Alltag auch so ständig passiert, weil dadurch wird Gottes Ehre vermehrt. Das ist ein wirksamer Schmuck, der auf Gott lenkt. Ja, kommen wir zu Vers 7, zu dem Zeugnis des Mannes in der Familie, der ebenso von Gottes Ehre zeugen soll. In der Beziehung von Christus zu seiner Brautgemeinde ist es Christus, der sich ganz für seine Gemeinde hingegeben hat. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir darüber nach, was Christus für uns, seine Brautgemeinde, getan hat. Jetzt lasst euch mal innerhalb von wenigen Sekunden diese vielen, vielen Dinge, die Christus für uns getan hat, durch den Kopf kommen. Und genau das dürfen und sollen die Männer ihren Frauen gegenüber spiegeln. Sie sollen sich ihrer Ehefrau so gegenüber verhalten, wie Christus sich der Gemeinde gegenüber verhält. In Epheser 5 bringt Paulus das sehr gut zum Ausdruck, Kapitel 5, Vers 25 bis 27. Er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Er verließ den Himmelsthron, war sich nicht zu schade, alle seine eigenen Vorteile aufzugeben. So, jetzt du, lieber Ehemann. Sei du auch bereit, alle deine eigenen Vorteile aufzugeben für deine Frau. Wenn es sein muss, dein Hobby, dein Wunsch, bedient zu werden, dein Geld, Kraft, die Zeit, die du sonst vielleicht zu deinem eigenen Wohl einsetzen könntest, zu deiner eigenen Vergnüglichkeit. Die Ehe, die du führst, hat Gott nicht geschaffen dafür, dass es dir gut geht, sondern dass du, Mann, für deine Frau sorgst, dass du dich für sie hingibst. Die Frau darf als schwächeres Gefäß oder mit einer schwächeren Konstitution niemals ausgenutzt werden. Und dass der Frau gesagt ist, dass sie sich unterordnen soll, das erlaubt den Männern nicht, über sie zu herrschen. Vielmehr sollte ein wiedergeborener Mann seine Frau wertschätzen, ihr Ehre geben, ihr Ehre dafür erweisen, dass sie sich unterordnet. So wie Christus die Gemeinde verherrlicht, weil sie sich unterordnet. Jemanden Ehre erweisen bedeutet, jemanden seinen Respekt gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ja, zum Beispiel war es so, dass der König Ahasveros Haman eine Ehre erwiesen hat, als er ihn auf seinen königlichen Pferd reiten ließ. Oder ein wenig später war es dann der Mordechai, der dann auf diesem Pferd reiten durfte. Vor allen anderen hervorgehoben, mit königlichem Gewand geschmückt, ein königliches Pferd, den königlichen Kopfschmuck, begleitet von den vornehmsten Männern der Stadt herumgeführt. Das ist ein Beispiel, wie man jemanden Ehre gibt. Der Mann soll seiner Frau die Ehre erweisen, Ehre geben. Praktisch. Auch wenn sich seit dem Hochzeitstag und dem damaligen Bekenntnis Ich liebe dich noch nichts geändert hat, ist Ehre erweisen nicht eine einmalige Aktivität am Traualtar, in der man Ja sagt, sondern das ist eine regelmäßige Aktion. Das ist ein Leben. Das bedeutet, aktiv zu sein. So wie Christus sich regelmäßig, ständig, nonstop für seine Gemeinde hingibt, aufgibt und für sie sorgt, nicht nur einmal am Kreuz gestorben und in den Himmel gefahren. Er ist jetzt immer noch für uns aktiv und erst recht aktiv. Er vertritt uns vor dem Vater. Er führt uns persönlich durch das ganze Leben. Wir können ihn jederzeit anrufen. Wir können jederzeit mit ihm reden. Er ist immer verfügbar für uns. Das ist die Aufgabe des Mannes. Wenn er Gott Ehre machen will, dann soll er sich Christus unterordnen. Dem Wesen von Christus, dem Sinn von Christus unterordnen und seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Also nichts mit Herrschen. Ja, der eine sagt, wo es lang geht und der andere muss dann kriechen. Nein, nein. Beide haben sich zu unterordnen. Nur auf unterschiedliche Weise. Glaub mir, das eine ist so herausfordernd wie das andere. Aber es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die Gott uns gibt, seine Gnade, seine Ehre wiederzuspiegeln in unserem Alltag. Das ist die hellste Botschaft, die man im Alltag ohne Worte weitergeben kann, indem man durch sein praktisches Leben hindeutet auf das, was Gott für uns getan hat. So wie Christus für die Ehre seiner Gemeinde sorgt, so darf auch und soll auch der Mann sich sorgen für seine Frau. Sorge für das leibliche Wohl deiner Frau. Sorge für das geistliche Wachstum deiner Frau. Lese mit ihr die Bibel. Bete mit ihr. Rede mit ihr. Verstehe, wie es ihr geht. Und vor allem bete für sie. Bete viel. Sehr, sehr viel für sie. Weil im Gegensatz zu Christus bist du nicht der Allmächtige, sondern der Schwache, der nur spiegeln kann. Und deswegen ist es wichtig zu beten. Für sich selbst, aber vor allem für die Ehefrau. Du bist Hauspriester. Du hast die Aufgabe, für deine Frau, für deine Familie zu beten. Fürsprache zu leisten. Befasse dich intensiv mit den Bedürfnissen deiner Ehefrau. Interessiere dich für ihre Nöte, für ihre Schwachheiten, ja, für ihre Freuden, was auch immer sie bewegt. Nimm dir Zeit für sie. Nimm dir Zeit für deine Ehe. Nimm dir Zeit für deine Familie. Sag deiner Frau, warum du sie liebst. Lobe sie, auch vor anderen, damit sie zu Ehren kommt. Zeige, dass du sie wertschätzt. Überrasche sie mit liebevollen Gesten. Ermutige sie, vor allem dadurch, dass du selbst in der Unterordnung vor Christus lebst. In Ehrfurcht vor Gott, stets seine Ehre suchend. Nicht verbohrt, sondern in jeder Situation neu nach dem Maximum von Gottes Ehre suchend. Wie kann ich jetzt so handeln, dass Gott größtmöglich geehrt wird? Nicht so habe ich das mal vor 10 Jahren gemacht, so wie ich das auch heute mache. Nein, sondern wie kann ich jetzt Gottes Ehre suchen? Und du wirst dich freuen, wenn deine Frau es dir nachmacht und in jeder Situation aufs Neue sucht, dem Mann Gutes zu tun. Ja, die Folge eines solchen christusähnlichen Verhaltens ist es, dass deine Gebete nicht verhindert werden. Und das heißt, dass unser Zeugnis, das wir haben, Auswirkungen hat auch auf unseren Priesterdienst vor Gott, auf unsere persönliche Beziehung zu Gott. Warum haben wir manchmal ein gestörtes Gebetsleben? Vielleicht, weil unser Zeugendienst in der Ehe nicht nach dem göttlichen Prinzip ausgeführt wird. Kann sich jeder selbst die Frage stellen. Suchen wir uns selbst, liebe Männer? Oder stehen wir in der Unterordnung gegenüber Gott? Oder wie wir in den anderen Kapitel gelesen haben, gegenüber dem Arbeitgeber, gegenüber dem Staat. Petrus ermutigt hier die Männer und ermahnt sie, dass sie los von sich selbst sein sollen, die Ehre des anderen suchend. Ja, dass sie die Ehefrau respektieren und sie achten, damit der Erhörung der Gebete nichts im Weg steht. Ihr Ehre erweisen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also wir sehen, das Thema Unterordnung ist ein sehr wichtiges Thema. Und du darfst auch hier nicht zwanghaft untergeordnet sein, sondern in einem vollen Vertrauen und einem Hoffen auf Christus. Denn wenn du selbst versuchen wirst, wie Christus zu leben, dann bist du ein armer Nachahmer, der es nicht weit bringt. Aber wenn du in Hoffnung und Freude auf Christus seinen Charakter auf dein Leben spiegeln lässt, dann kannst du es auch weiterspiegeln. Wenn vielleicht auch nicht immer perfekt, aber vielleicht von Tag zu Tag mehr und mehr, wachsend in der Gnade und in der Erkenntnis. Und so sind auch wir alle, jetzt kommen wir zu Vers 8, so sind auch wir alle dazu berufen, Segen zu erben. Das ist Vers 9. Segnet einander, sagt auch schon Paulus in Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Weil wir berufen sind, Segen zu erben. Deshalb, Vers 8, endlich, seid deshalb gleichgesinnt. Seid voll brüderlicher Liebe. Egal ob Mann, Frau, Eltern, Kind. Es geht es um uns alle, die wir zur Brautgemeinde Jesu gehören. Einander zuvorkommend sein, barmherzig sein, voller Mitgefühl. Merkt ihr, das ist auch Unterordnung. Wer sich Christus unterordnet, ordnet sich auch dem Nächsten unter. Und das ist charakteristisch für eine gesunde, lebendige Gemeinde. Dass sie sich gegenseitig unterordnen, weil sie sich gemeinsam Christus unterordnen. Und jeder persönlich auch. Wenn wir diesen Charakterzug verlieren werden, dann werden wir nicht mehr ein lebendiges Zeugnis für Christus sein, sondern für keine Ahnung was. Aber nicht für Christus. Christus wird dadurch geehrt, wenn wir uns seinem Willen unterordnen, seinem Sinn nachstreben, seinen Prinzipien folgen. Seid gütig miteinander, seid demütig. Demütig ist auch so ein klassisches Wort, das eine Unterordnung charakterisiert. Seid gleichgesinnt, also demselben Ziel folgend. Da sagt Petrus ein Kapitel später in Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das Ziel der gemeinsamen Gesinnung, demselben Ziel folgend, ist, ihm sei die Herrlichkeit. Damit in allem Gott verherrlicht wird, egal was für eine Begabung, was für ein Dienst, was für eine Möglichkeit du hast, damit im Allen Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Also lasst uns Zeugen seiner Ehre sein. Lasst uns Zeugen seiner Herrlichkeit sein. Und dann sagt Petrus noch, dass wir voll brüderlicher Liebe sein sollen. Das sagt er auch schon im ersten Kapitel in Vers 8, dass wir so, wie wir unseren Herrn lieben, dass wir so auch unsere Brüder lieben sollen. Also wieder dieses Prinzip des Spiegelns. So wie wir unseren Herrn Jesus Christus lieben, dafür, dass er uns errettet hat, mit dieser Liebe, mit dieser Hingabe, dürfen und sollen wir unsere Mitgeschwister lieben. Johannes greift das in einem seiner Briefe auf, in 1. Johannes 4, Vers 20. Und er stellt dar, dass dieses Gott lieben und den Bruder lieben einen ganz, ganz engen Zusammenhang hat. Er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Die Ehefrau darf und soll den Ehemann lieben. Der Ehemann darf und soll die Ehefrau lieben. Und wir untereinander sollen uns alle gegenseitig lieben. Liebe ist etwas, was in der Unterordnung vorherrscht. Indem wir uns unter Christus stellen, ihm vertrauen, unsere Hoffnung ganz auf ihn setzen und nicht auf unsere eigene Weisheit. Ja, ich weiß jetzt, wo es lang geht, jetzt müsst ihr mir alle folgen. Nicht das, sondern Gott weiß, wo es lang geht. Und ihm wollen wir folgen. Ich und bitteschön ihr alle auch. Dieses Unterordnen unter Christus, das führt dazu, dass wir uns auch gegenseitig unterordnen. Und wenn wir uns gegenseitig unterordnen, aus diesem Vertrauen, aus dieser Hoffnung heraus, dann ist es ein Akt der Liebe. Dann werden wir liebevoll miteinander umgehen. Und glaubt mir, Liebe strahlt. Liebe wird sichtbar sein. Ein Ehepaar, das sich liebt, das wird von Weitem erkannt, wie die miteinander umgehen. Das ist zu sehen. Eine Gemeinde, in der sich die Geschwister lieben, das wird erkannt, das ist zu sehen. Ein Mensch, der Gott liebt, wirklich von Herzen Gott liebt, der wird erkannt. Diese Liebe gelebt in der Unterordnung macht Gott ganz große Ehre. Und diese Zeugen seiner Ehre sollen wir sein. Ja, aber leider ist es manchmal so, dass wir uns selbst ein bisschen mehr nach vorne schieben, ne? Und dann müssen wir uns selbst die Ohren lang ziehen und sagen, hör auf, nach Gottes Prinzip leben. Und wisst ihr, wie schnell das geht, dass wir umkippen in die andere Richtung, weil wir egoistische Menschen sind? Dem Jakob, dem ging es so, und das finde ich so krass, wie die Bibel das beim Wort, also das Wort so konkret deutlich sagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. 1. Mose 29, Vers 30 und 31. Da wird über Jakob gesagt. Er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm, also dem Laban, noch weitere 7 Jahre lang. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, und in manchen Übersetzungen steht, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterschoß und so weiter. Worauf ich hinaus möchte ist, dass Gott sieht, wenn wir auch entsprechende Unterschiede machen und den einen herabsetzen, dass Gott das als Hass bewertet. Das hat Jakob gemacht gegenüber der Lea. Er hat sie herabgesetzt. Wisst ihr, wie schnell das passieren kann, dass der Mann die Frau herabsetzt oder die Frau den Mann oder wir als Geschwister untereinander irgendjemanden herabsetzen? Anhand dieses Bibelverses können wir sehen, dass das für Gott kein Kavaliersdelikt ist. Das ist keine Ordnungswidrigkeit. Das ist eine Straftat. Das ist Hass. In Gottes Augen Hass. Also lasst uns in dieser Liebe zueinander den anderen immer höher achten als uns selbst. Nicht herabsetzen. Herabsetzen ist genau das Gegenteil von Unterordnen. Das stuft Gott als Hass ein. Lasst uns im Gegenteil dieses Prinzip der Unterordnung unter Gott auch anwenden in unserem Miteinander. Den anderen höher achten als sich selbst. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Nicht Herabsetzung mit Herabsetzung oder Schmähung mit Schmähung. Die Liebe redet nicht Trug, sondern bewahrt die Lippen. Die Liebe sucht den Frieden, tut Gutes. Ja, ein liebender Ehemann zum Beispiel, er wird nie die Schwachheiten seiner Frau zur Schau stellen. Jeder hat 1000 Schwachheiten. Aber ein liebevoller Ehepartner wird das nie zur Schau stellen. Nie. Wird nie öffentlich darüber lachen. Am liebsten auch privat nicht. Man wird immer respektvoll mit seinem Ehepartner umgehen. Den anderen höher achten als sich selbst. Mit Liebe decken und vor Missachtung schützen. Ich habe eine Hausaufgabe für uns alle. Lasst uns das Vorbild von Christus nochmal gründlich lesen. Ist nicht sehr intensiv, nicht sehr langwierig die Aufgabe, aber sie ist intensiv. Indem wir zu Hause ganz gründlich 1. Korinther 13 lesen. Das ist der Inbegriff von Christus. Das ist die Eigenschaft von Christus, die in mir und in dir, in einem Ehemann, in einer Ehefrau, in uns Geschwistern vorherrschen sollte. Die Eigenschaft der Liebe, die den anderen gegenüber zum Ausdruck kommen soll. Die Liebe, die wir zu Christus haben, die wir in der persönlichen Beziehung zu ihm haben. 1. Petrus 1 spricht von diesem Priesterdienst, die wir in dieser persönlichen Beziehung vor Gott haben. Diese Liebe, die wird sich dann auch ausgießen auf unsere Mitmenschen. Und es wird zu sehen sein. Und es wird Gott Ehre machen. Und darauf will Petrus hinaus. Auch wenn ihr in einer bedrängten, schwierigen Lage seid, liebe Leute, auch dann sollt ihr, ja, der ganze 1. Petrusbrief ist an Leute in der Verfolgung geschrieben, auch dann sollt ihr in der Ehe als Mann und als Frau und untereinander dieses Prinzip der Unterordnung leben. Lasst euch nicht kirre machen von den Umständen. Bleibt Christus treu. Lebt nach seinem Willen, nach seinen Prinzipien. Versucht in allen Dingen, Gott die Ehre zu machen. Und heute haben wir uns besonders dem Aspekt der Familie und miteinander, dem Umgang miteinander gewidmet. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken in unserem Leben, weil wir so viele Situationen noch erleben werden, wenn Gott uns das Leben verlängert, dass wir an vielen Stellen entdecken werden, wie wir Liebe üben können, wie wir uns gegenseitig unterordnen können und Gott die Ehre machen kann. Ich wünsche euch allen viel Segen und Freude dabei, das nicht nur auszuprobieren, sondern im Alltag zu leben. Möge Gott verherrlicht werden durch uns. Amen.